Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Gestern Abend herrschte in Paris eisige Stimmung, als bekannt wurde, dass Roman Polanski mit dem César dort ausgezeichnet worden war. Der 86-jährige Polanski erhielt insgesamt 3 Auszeichnungen für die beste Regie, die beste Literaturverfilmung und die besten Filmkostüme. Der Film Jacques handelt von dem jüdischen Offizier Alfred Dreyfus. Den César für den besten Film, der ging übrigens an die Wütenden von Lachli. Die erste, die den Raum daraufhin verließ, war die französische Schauspielerin Adèle Haenel. Sie hatte Polanski der mehrfachen Vergewaltigung bezichtigt. Mehrere Frauen taten es ihr daraufhin gleich. Die Vorsitzende der Jury, Sandrine Kiberlin, begründete die Entscheidung der Jury übrigens so.
Tous les films nommés ce soir.
Alle Filme heute Abend zeigen unsere Welt und unser Land. Allen voran die Wütenden, die uns mit in die Banlieue nehmen. Jacques erzählt von den Schrecken des Antisemitismus, der auch heute noch nicht gebannt ist. In Im Namen Gottes geht es um die Pädophilie in der Kirche oder der Film Portrait d'une jeune fille au feu zeigt, dass Frauen nicht selbst über ihr Leben bestimmen können.
Die Juryvorsitzende Sandrine Kiberlin. Sprechen möchte ich über diese Auszeichnung jetzt mit unserer Paris-Korrespondentin Sabine Wachs. Frau Wachs, Roman Polanski ist der Verleihung selber ja ferngeblieben und schon im Vorfeld gab es heftige Reaktionen darauf, dass sein Film in 12 Kategorien nominiert worden ist. Der französische Kulturminister Franck Riester hatte sich schon kritisch vorher über eine mögliche Auszeichnung geäußert und das komplette César-Präsidium war ja auch schon 2 Wochen vorher zurückgetreten. Und es gab Proteste von Demonstranten gegen Polanski. Wie ist denn die Stimmung einen Tag danach heute in Paris?
Die Stimmung ist ja immer noch eisig. Schon direkt gestern Abend nach der Preisverleihung gab es vor dem Restaurant Fouquet's, in dem das Gala-Dinner und die anschließende Party zu den César stattfand, große Proteste. Polanski-Vergewaltiger haben die Demonstranten gerufen und haben versucht, den Eingang zum Fouquet's zu blockieren. Heute dann hat das feministische Kollektiv Nous Toutes reagiert und für morgen Mittag zu einer großen Demonstration in Paris aufgerufen gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen und auch, Sie haben es gerade schon gesagt, Frankreichs Politik hat reagiert. Kulturminister Franck Riester hat sich heute noch einmal geäußert. Er findet die Auszeichnung für Polanski, vor allem der César für die beste Regie, das sei ein falsches Signal für alle, die gegen sexuelle Gewalt kämpfen. Riester hatte sich im Vorfeld auch immer wieder zu dieser Polanski-Debatte geäußert, die er seit November 19 läuft, als der Film Premiere hatte. Und Riester vertritt generell die Auffassung, dass man Werk und Autor trennen muss. Mhm. Allerdings, so scheint es wohl, war ihm dann diese Auszeichnung für die beste Regie, die ja sehr wichtig ist, der zweitwichtigste César, dann doch ein bisschen zu viel.
Aber wie erklärt man es sich denn, dass diese kritischen Stimmen so überhört wurden? Welche Gründe vermuten Sie dafür?
Ja, es ist die große Frage, ob sich die Filmwelt hier jetzt solidarisch zu Polanski verhalten hat, die französische Filmwelt, und ob er deswegen gestern ausgezeichnet wurde, das ist schwer zu sagen. Es war bei der Preisverleihung schon spürbar, dass einige Filmschaffende im Saal nicht so recht wussten, wie sie sich verhalten sollen, ob sie nun applaudieren sollen oder nicht für den César oder für die 3 César, mit denen Polanskis Film Jacques ausgezeichnet wurde. Andere haben ganz klar Stellung gegen Polanski bezogen, allen voran die Moderatorin Florence Foresti. Sie hat den Namen Polanski gestern nicht einmal in den Mund genommen und sie hat 4 Stunden lang diese Veranstaltung moderiert. Aber dass der Film Jacques trotz allem, trotz dieser Kontroverse um Polanski 12-mal nominiert war und dass er 3 César bekommen hat, liegt eben daran, dass der Film über die Dreyfus-Affäre gesellschaftlich relevant ist. Antisemitismus ist ein großes Thema in Frankreich. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe steigt in diesem Land seit Jahren kontinuierlich an. Es werden jüdische Friedhöfe geschändet, es werden Juden, die Kippa tragen, belästigt und angegriffen. Und allein diese Tatsache reichte auch dem César, der Académie des César, aus, diesen Film, der herausragend ist, gut gemacht ist, zu nominieren.
Das heißt, der Inhalt ging da über die Argumentation, dass der Autor eben eine dunkle Geschichte eventuell hat.
Ja, die Argumentation war, dass eben es war eben nicht die Argumentation, dass Polanski ein Autor ist oder ein Regisseur ist, dem man mehrfache Vergewaltigung vorwirft. Polanski im Übrigen weist die neuen Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung zurück. Es geht vielmehr darum zu sagen, ja, es ist ein gesellschaftlich relevanter Film für Frankreich, auch für dieses Land, denn die Dreyfus-Affäre ist geschichtlich in Frankreich verwurzelt und eben auch das Problem des Antisemitismus ist im Moment sehr aktuell.
Drei Césars für den Film Intrige von Roman Polanski. Über die Reaktionen auf diese Auszeichnung sprach ich mit unserer Paris-Korrespondentin Sabine Wachs. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Film. Bis morgen ist ja noch Berlinale und wir reden dort zwar nicht über Preise jetzt, sondern schauen uns noch einmal die sogenannten Nebenreihen an. Rüdiger Susland ist vor Ort. Herr Susland, bevor wir über diese Sektion reden, kurz die Frage auch an Sie. War das in Berlin eigentlich Thema, dass Polanski unter Protest gleich dreimal den César bekommen hat?
Nein, Polanski ist überhaupt kein Thema hier gewesen. Was hier so wohl Thema ist, das ist der Moralismus, wenn nicht Puritanismus, bei einem Film im Zusammenhang mit der Diskussion eines Films Dau, der im Wettbewerb lief, wo es ja grob gesagt den Stalinismus geht und die Art, wie man das darstellt. Und man hat dem Regisseur, einem Ukrainer, es ist ein russisch-ukrainischer Film, vorgeworfen, da selber gewissermaßen stalinistisch gehandelt zu haben und auch Schauspieler schlecht behandelt zu haben, sagen wir mal. Aber die Frage ist eben auch hier gewesen in der Berliner Presse, ob man eigentlich nicht das Recht haben sollte, ein Werk für sich zu beurteilen. Es geht ja auch um den Stil, es geht nicht nur um den Inhalt. Und sehr oft verwechselt man den Inhalt mit dem Regisseur. Hinzu kommt einer der gefeiertsten Filme in den Nebenreihen, war ein Dokumentarfilm über Christoph Schlingensief von Bettina Böhler. Und Christoph Schlingensief, der vor 10 Jahren leider sehr früh gestorben ist, ist ja gerade ein Provokateur gewesen. Und viele, die ihm zujubeln, waren vor 10, 15 Jahren empört über seine Kunstaktion, also viele, die dem Film heute zujubeln. Das ist so ein bisschen so eine Doppelmoral und damit habe ich gewisse Probleme. Das merkt man in der Presse und in den Reaktionen. Man könnte das sehr einfach trennen, denn niemand wird Vergewaltigung verteidigen, das ist klar.
Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. An dieser Stelle lassen Sie uns, wie besprochen, auf die Nebensektion der Berlinale schauen. Da gibt es dieses Mal ja eine neue Reihe mit eigener Jury, die Encounters. Die Reihe will nach Bekunden des Leitungsduos ästhetisch und strukturell wagemutigen Arbeiten von unabhängigen, innovativen Filmschaffenden eine Plattform bieten, um neue Perspektiven des Kinos zu fördern und der Vielfalt narrativer und dokumentarischer Formen mehr Raum in der offiziellen Auswahl zu verschaffen. Zitat Ende. Auf welche Filme sind Sie denn bei den Encounters gestoßen und war da was von anderer Perspektive oder anderer Ästhetik zu spüren?
Ja, eigentlich sehr viel. Ich habe bis auf 2, 3 Wettbewerbsfilme, die mir auch sehr gut gefallen haben, die besten Filme tatsächlich in der Sektion Encounters gesehen. Und so ging es vielen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe. Einen Film muss man herausheben. Das ist The Trouble of Being Born von Sandra Wollner. Das ist eine österreichische junge Regisseurin. Das ist ihr 2. Film. Und sie erzählt da grob gesagt von unserem Zusammenleben mit den Maschinen und von der Menschenähnlichkeit der Maschinen. Das ist ein Film, der moralische Fragen aufwirft, der ästhetische Fragen, auch Geschmacksfragen aufwirft, insofern dann durchaus mit dem Thema von eben auch zusammenfällt. Mhm. Und solche Filme, die unsere Sehweisen herausfordern, die uns irritieren, das sind ja Filme, mutig haben Sie gesagt, visionär, das sind ja Filme, die würde man auch gerne im Wettbewerb sehen, die gehören eigentlich in den Wettbewerb. Und es haben sich viele Leute gefragt bei der Sektion Encounters, warum braucht es diese Sektion überhaupt? Denn die Filme, die richtig guten Filme, die könnte man noch prima im Wettbewerb zeigen, das würde den aufwerten und besser machen.
Das heißt, es gibt ein zu großes Angebot in den Nebenreihen?
Ja, es gibt ja insgesamt über 340 Filme bei der Berlinale. Und wenn wir die 18 Wettbewerbsfilme abziehen, bleiben halt 320 Nebenreihen. Ich habe es mal durchgezählt, es sind übrigens über 12 Sektionen. Die kann man ja auch nicht auseinanderhalten. Die haben kein eigenes Profil. Und sowas gibt es bei keinem anderen ernstzunehmenden Festival der Welt. Da gibt es wenig Gründe, das so zu machen. Man könnte ja auch mehr Filme in einer Sektion zusammenfassen. Und das Problem ist, es gibt ja eine Sektion für radikales Kunstkino. Das ist das Forum. Das ist 50 Jahre alt geworden. Und gerade zum 50-jährigen Jubiläum hat man dem gewissermaßen die Encounters vor die Nase gesetzt. Auch das Panorama, eine ebenfalls etablierte Sektion, besonders für schwul-lesbisches Kino, für Minderheiten, für Dokumentarfilme bekannt. Das wird, diese beiden Sektionen, alteingesessen, werden kannibalisiert durch diese neue Sektion. Und so ist gerade der Erfolg der Encounters eine Gefahr für die Berlinale insgesamt, weil sie die anderen Reihen schwächt.
Und wie schaffen Sie das als Filmkritiker, über 300 Filme?
Ja, man schafft es nicht. Das ist ja das Traurige. Ich berichte zwar für den Deutschlandfunk und auch für andere Sender dann über die Nebenreihen und man guckt das, was man gucken kann. Ich habe, denke ich, ungefähr 20, 25 Filme gesehen. Man verlässt sich dann auf Tipps von Kollegen, bisschen auf den eigenen Instinkt, auf eigene Interessen und dann letztlich entscheidet, wann man Zeit hat, wann man es überhaupt ins Kino schafft. Das ist ja in der 4-Millionen-Stadt, wo die Kinos über die ganze Stadt verstreut sind und die Verkehrswege nicht einfach sind, sagen wir mal so. Da ist das nicht leicht. Das sind die logistischen Probleme bei der Berlinale, eine Hinterlassenschaft der alten Leitung, die sind das Hauptproblem und das stört dann auch die Wahrnehmung der Filme, leider. Trotzdem waren sehr gute Filme, gerade in Encounters.
Rüdiger Suessland, live von der Berlinale, und mit ihm sprach ich über die Reihe Encounters und weitere Nebenreihen. Morgen hören Sie dann an dieser Stelle eine Bilanz der 70. Berlinale. In meinen 28 Jahren in Deutschland ist mein Heimweh nie ganz weggegangen, schrieb der deutsch-türkische Autor Doğan Akhani. Irgendwann wurde die Sehnsucht nach meinem Geburtsort sogar so stark, dass ich das Gefühl hatte, mein Dorf nur erfunden zu haben. 2010 hielt ich es nicht mehr aus und nahm ein Flugzeug in die Türkei. Bei meiner Ankunft wurde ich sofort verhaftet. Immer wieder wurde Akhanli verhaftet und gefoltert. Vor knapp 3 Jahren war er als Regimekritiker auf Gesuch der Türkei als angeblicher Terrorist in Spanien festgesetzt worden. Über seine Verhaftung in Granada hat er einen autobiografischen Roman geschrieben. Am Schauspiel Köln hat ihn der Regisseur Nuran David Kales für die Bühne adaptiert. Dorothea Markus hat die Aufführung gesehen.
4-mal in seinem Leben wurde der Kölner Schriftsteller mit türkischen Wurzeln und deutschem Pass Doğan Akhanli verhaftet. Zuletzt veranlasste die Türkei 2017, ihn auf einem Kurzurlaub im spanischen Granada festzusetzen. Die Proteste dagegen gingen um die Welt. Der Roman, den Akhanli nach 3 Monaten Zwangsurlaub über sein Leben und die Repressionen in der Türkei schrieb, auch. Mit 3 Schauspielern stellt Regisseur Nuran David Kales nun die verschiedenen Zeitebenen und Figuren nach, die Akhanlis Roman vereint.
Die Zeit mit dem roten Stern, die ich im Mai 1975 an einem Kiosk kaufte, übte eine ganz besondere Anziehungskraft auf mich aus. Anja, sagte ich, Onkel, gibst du mir bitte diese Zeitschrift an? Das war's. Der Kauf der Zeitschrift jener politischen Gruppe, die inzwischen zu einer den Völkermord an den Armeniern vehement leugnenden nationalistischen Bewegung geworden ist, ihr Verlauf des Lebens für immer verändert.
Auf der Bühne steht ein Haus mit grauen Wänden und großen Fenstern, ein Imaginationsraum. Heraus ragt ein Schreibtisch, an dem der Schriftsteller sitzt, der in seine Erinnerung hinabsteigt. Zunächst spricht diesen Text Stefko Hanuszewski in Brille und Anzug als Ich-Monolog, aber nach und nach übernehmen auch Christine Steffen und Murat Dikenci. Fließend wechseln die Schauspieler die Rollen. 1980, nach dem ersten Putsch in der Türkei, wird Akhanli zum Kommunisten und lernt seine Frau Ayşe kennen. Küssend sinken die beiden auf den Tisch, um sich gleich wieder hinzusetzen und rauchend in die politische Arbeit einzusteigen. Viele Jahre später sorgt sich die Familie erneut.
Ich bin nicht so lange weg. Warum denn jetzt in die Türkei, ne? Da kann doch so viel passieren.
Ja!
Weil es eurem Opa nicht gut geht und weil ich nicht so will, dass es so ist wie bei eurer Oma und bei eurem Onkel.
Aber warum die Türkei? Ich habe da so ein mieses Gefühl, dass ich bestimmt verhaftet werde.
Ja, das ist nicht mehr das gleiche Land wie vor 20 Jahren. Das hat sich viel verändert. Aber es ist was in Bewegung. Wir sind fast in der EU.
Das glaubst du doch selber nicht. Die machen uns doch irgendwas vor.
Die Warnungen helfen nichts. Als Akhanli ein letztes Mal seinen Vater sehen will, wird er bei der Landung in Istanbul erneut festgenommen. Vom Tod seines Vaters erfährt er, indem ihm verächtlich eine Zeitung in den Gefängnishof geworfen wird. Es sind solche traurigen persönlichen Details, die den Abend am Schauspiel Köln ganz nahe kommen lassen. Die Einzelheiten der Folterszenen spart der Autor weitgehend aus.
Die EPB hat mich nicht vor der Folter bewahren können. Bis in die Nacht meines Bruders erreichte, hatte man meinen Kopf in einem Nebenraum von EVBs Büro wieder und wieder gegen die Wand geschmettert.
Regisseur Nuran David Kalis lässt die Schauspieler dafür an den rechten Bühnenrand gehen, sich nackt ausziehen, mit schwarzen Augenbinden an die Wand stellen. Mehr als dieses Bild von Ohnmacht und Demütigung braucht es nicht, um sie auf der Bühne anzudeuten. Immer wieder reflektieren die drei Schauspieler dabei auch ihren eigenen Arbeitsprozess. Auf einer Videoleinwand über der Bühne erzählt der deutsch-türkische Schauspieler Murat Dikenci etwa von seiner großen Sehnsucht nach seinem Heimatland und dass er sich nicht traute, einem türkischen Taxifahrer von den Proben zu erzählen. Oder dass zwei türkische Mitarbeiter die Produktion verließen, aus Angst, nicht mehr in die Türkei einreisen zu können.
Wir müssen ins Ausland. Ja, wir müssen die Türkei verlassen.
Die Türkei verlassen, ja?
Ja.
Die abhauen.
Ja.
Wie alle anderen, die noch nicht verhaftet sind. Und was passiert dann? Und dann lassen wir das Land an die Faschisten.
Und bei aller Melancholie, manchmal ist die Geschichte von Akanlis Verhaftungen auch eine kafkaeske Odyssee mit humoresken Zügen. Etwa wenn die Verhörbeamten kopflos brüllend nicht wissen, welcher Terrororganisation sie den Schriftsteller zuordnen sollen. Und er ihnen sanft und bedächtig mit den Initialen seiner Kölner Antikonfliktgruppe aushilft. Zum Schluss stehen die drei grandiosen und wunderbar zurückgenommen agierenden Schauspieler nebeneinander und erzählen, dass noch im Januar 150 Theaterleute in Istanbul entlassen wurden. Die türkische Regierung im Februar erneut 700 Haftbefehle erließ. Verhaftung in Granada in Köln ist ein kluges, sensibles Stück über politische Unterdrückung, türkische Spaltung und darüber, wie ein Schriftsteller mit Hilfe der Literatur dagegen kämpfen kann. Lange hallen im Dunkeln die Namen der Verhafteten nach, die zum Schluss verlesen werden.
Dorothea Markus über die Verhaftung in Granada, derzeit zu sehen am Schauspiel Köln. Bei all den Krisen, die uns umgeben, haben wir heute einen Platz freigeschaufelt für Jacques Offenbach. Der feierte ja im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag und noch immer schwappt eine Welle an Neuproduktionen nach. In Dresden gibt es an diesem Wochenende gleich zwei Operetten aus der Feder des Komponisten. Heute Abend die Großherzogin von Gerolstein an der Semperoper und gestern Abend die Banditen an der Staatsoperette. Inszeniert hat der junge Österreicher Valentin Schwarz und Franziska Stürz war bei der Premiere gestern Abend dabei.
Theater auf dem Theater ist beliebt bei Regisseuren. Denn so kann eine gewisse Distanz zum Stoff beibehalten werden und Bühnenvolk eignet sich immer gut als Karikatur oder für überdrehte Komödie. Auch Valentin Schwarz zeigt Offenbachs italienische Räuberbande als Theatertruppe, die das Stück Die Banditen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, als Falsa Kappas geile Banditenshow zu spielen hat. Wir sind in einem Setting wie bei Western von gestern. Ein Palisadenzaun dreht sich auf der Dresdner Staatsoperettenbühne, die von Cowboys und Wildwestfiguren bevölkert wird. Der wunderbar singende Hauke Möller als Räuberhauptmann Falsa Kappa verliert als Regiegag seine Stimme im Dialog und muss vom Kassettentonband eingespielt werden. Seinen Vertrauten Pietro gibt Andreas Sauerzapf als wienernde Version von Trapper Fuzzi. Da rauchen die Colts, quietschen skalpierte Ladies und hauptsächlich geht es Männlein wie Weiblein ums Kopulieren auf höchst ambitioniertem Blödelniveau. Die verliebte Fiorella nicht ausgenommen, für deren erste Arie Annika Gerhardts in einem Kostüm steckt, das aussieht wie ein Tumbleweed-Büschel. Die Textfassung von Valentin Schwarz strotzt vor platten Witzen sowie pseudo-intellektuellen Zitaten aus der Theaterliteratur und hat ungefähr so viel französischen Charme wie ein Germknödel. Auch die szenische Umsetzung ist schwer verdaulich. Zu viel wiederholte, witzlose Späße, zu viel Gerammel, Geschwafel und keinerlei erkennbares erzählerisches Konzept. Noch vor der Pause kommt das Ballett als Polizei in ihren dicken Botten, was Offenbach herrlich auskomponiert hat, und verlegt aufgrund von Sicherheitsmängeln das szenische Geschehen auf die Vorderbühne. Das Orchester der Staatsoperette samt Dirigent Andreas Schüller wird dazu nach oben gefahren und sitzt nun auf dem Präsentierteller. Ein netter Einfall, nur entwickelt die Regie nichts daraus. Nun kriecht lähmende Peinlichkeit ins Parkett.
Wer ist es dir bei allen Frauen? Sie von der besten Seite zeigt. Als er da, ihnen stets Kulanz anbietet, Gott ist mit Jesus dazu geneigt. Als er da.
Die Solisten, Tänzer und Musiker der Dresdner Staatsoperette, allen voran Laila Salome Fischer als Fragoletto, verausgaben sich in sinnlos überdrehten Nummern auf der schmalen Rampe zu Offenbachs orgiastischer Musik. Da sind virtuose und stimmige musikalische Momente dabei, doch leider ohne Wirkung. Die freche Geschichte der Banditen, die dem korrupten Finanzminister auf den Leim gehen, verpufft trotz ihres zeitlos aktuellen Potenzials in der Selbstbeschau des jungen Regisseurs, der seine eigenen Schwierigkeiten mit dem Genre und konservativem Operettenpublikum auf der Bühne thematisiert. Am Schluss zitiert Schwarz sogar die sieben letzten Worte von Christus am Kreuz, neben Bachs »Ich steh an deiner Krippen hier«, um für das Geschwurbel, das er angerichtet hat, kokettierend um Vergebung zu bitten. Ein Hoffnungsschimmer für die Wagnerianer. Nach dieser Dresdner Vollpleite mit Offenbach hat der Ring des großen Rivalen womöglich gute Chancen, denn der funktioniert auch ohne Witz.
Franziska Stürz über Die Banditen von Jacques Offenbach an der Staatsoperette Dresden. 13 Jahre nach der Uraufführung der Operette wurde in Stuttgart das Lindenmuseum gegründet. Ein Museum von Weltrang. Ein Völkerkundemuseum mit 160.000 Kunst-, Ritual- und Alltagsobjekten aus Afrika, Nord- und Lateinamerika. Über Jahrhunderte war das Museum in einem neoklassizistischen Gebäude beherbergt. Jetzt soll ein neues Haus entstehen. Und damit ist jetzt nicht nur die architektonische Außenhülle des Hauses gemeint, sondern das Museum stellt sich einer Generalüberholung seiner Aufgaben und Ziele. Wie also sieht das Museum der Zukunft aus? Das Ethnologische könnte man noch ergänzen. Unter dieser Frage versammelten sich in Stuttgart von gestern bis heute zahlreiche internationale Expertinnen und Experten in Stuttgart. Das Lindenmuseum hat sich in der jüngeren Vergangenheit ja bereits intensiv mit seiner Vergangenheit beschäftigt, auf sehr selbstkritische Art und Weise. Jetzt geht der Blick in die Zukunft. Ich habe die Direktorin des Hauses, Ines de Castro, vor der Sendung gefragt, wann wird der Neubau denn fertig sein und wie wird er aussehen?
Die Stadt und das Land haben sich für einen Neubau ausgesprochen, aber wir sind wirklich noch ganz am Anfang. Ja, wir haben eigentlich noch nicht mit einer Neukonzeption begonnen, sondern haben die wunderbare Situation, dass wir in den nächsten 3 Jahren auch mit Mitteln der Bundeskulturstiftung experimentieren können und nach neuen Wegen, nach neuen Methoden und auch nach einer neuen Ausrichtung für ein neues ethnologisches Museum suchen können. Und diese Tagung war ein bisschen so eine Art Auftakt, wirklich auch mit der Bevölkerung hier in Kontakt zu kommen, wirklich die Leute hier zu integrieren, Bürgerinnen und Bürger zu befragen, was sie sich wünschen, wie dort die Sichtweise sind, welche Anregungen es gibt. Und diese Partizipation soll auch in Zukunft weitergehen.
Sie haben ja nicht nur die Stadtbevölkerung eingeladen, sondern auch viele Teilnehmer kamen aus Afrika oder Asien. Mhm. Warum war Ihnen das wichtig? Das klingt ja nach einer sehr divers zusammengesetzten Beteiligung.
Also wir haben 3 Themen in den Mittelpunkt dieser ersten Tagung gesetzt. Das waren zum einen Museumskonzepte. Also da war es uns wichtig, einfach international zu schauen, welche Neubauten gibt es, ja. Wir haben das Thema Architektur auch behandelt, wo wir mit auf Neubauten hier auch in Europa geschaut haben. Und das 3. Thema, was sehr wichtig für uns auch ist, ist natürlich die gesellschaftliche Relevanz eines neuen ethnologischen Museums für die Stadt hier Stuttgart und auch allgemein gesprochen. Es war für uns ganz wichtig, Anregungen zu bekommen, gemeinsam darüber zu diskutieren und auch zu lernen, ja, wie so etwas sein kann.
Ja, das klingt, wie Sie es jetzt so beschreiben, sehr konzeptabhängig.
objektbezogen, weniger objektorientiert. Welche Rolle werden denn die Objekte in den Museen künftig noch spielen?
Es also wurde auch über die Frage diskutiert, welche Rolle Objekte spielen. Unsere Sammlung ist natürlich schon im Mittelpunkt einer Neukonzeption. Wir suchen einfach nach neuen Wegen, einfach diese ethisch verantwortungsvoll und respektvoll zu präsentieren und auch sehr stark partizipativ zu interpretieren und zu zeigen, verschiedene Geschichten also in einer Vielstimmigkeit zu präsentieren. Und ich glaube, trotzdem verliert sich ja nicht der Wert dieser Objekte oder die Rolle.
Das heißt aber, Ihr Museum entwickelt sich zu so einer Art Kompetenzzentrum, zu einer Art Wissensspeicher.
Und wir wissen, also ganz ehrlich, ich sage ganz offen, wir wissen noch nicht, was für eine Art Museum wir werden. Wir sind noch in der Diskussion und nutzen dies wirklich als wichtige Chance, um zu diskutieren, was für ein Museum soll Stuttgart bekommen.
Sie haben es eingangs gesagt, für Ihr Anliegen, Ideen für ein Museum der Zukunft zu sammeln, ja auch politisch Unterstützung. Mhm. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg hat Ihnen 3,25 Millionen Euro zugesagt für die kommenden 2 Jahre. Und es gibt auch noch Unterstützung von der Bundeskulturstiftung.
Also dies mit den 3,2 Millionen, das weiß ich überhaupt noch nicht.
Ja, dann bin ich jetzt die Überbringerin dieser Nachricht.
Also ja, laut, ist das super.
Laut
okay.
Agenturbericht heute. Das Ministerium, so steht es in der Agentur für Wissenschaft, Forschung und Kunst, stellt in den kommenden 2 Jahren rund 3,25 Millionen Euro bereit. Davon entfallen 1 Million auf die Förderung weiterer Provenienzforschung und 2,25 auf die Intensivierung der Namibia-Initiative des Landes.
Wow, okay, super.
Ja, da stellt sich dann vielleicht doch die Frage, mit beiden großzügigen Unterstützungen zusammen, hat das Ganze dann doch Vorzeigecharakter?
Wir haben ja auch im letzten Jahr als eines der ersten Museen Kulturgut nach Namibia zurückgeben können und damit verbunden ein dialogisches Projekt starten können. Wir haben im Moment 4 Vertreter aus Windhoek im Haus. Wir werden im August, September Summer Schools mit Studenten aus Tübingen und aus Windhoek durchführen können. Und diese Unterstützung des Landes ist natürlich für uns sehr wichtig und sehr hilfreich.
Das Stuttgarter Lindenmuseum erfindet sich neu und soll übrigens auch einen neuen Namen bekommen. Darüber sprach ich mit der Museumsdirektorin Ines de Castro. Und die Kulturmeldung hat jetzt Katja Lückert.
Der Schriftsteller, Maler und Berufsfischer Hans Eichhorn ist im Alter von 64 Jahren am Attersee gestorben. Eichhorn wurde 1956 in Völklerbruck geboren. 1983 hatte er von seinen Eltern das Fischereirecht am Attersee übernommen und 1993 erschien sein erstes Buch »Das Zimmer als voller Bauch«. Noch im November letzten Jahres zeichnete ihn das Land Salzburg mit dem Georg-Trakl-Preis für Lyrik aus. In der Jurybegründung hieß es, seine Gedichte seien von visueller Kraft geprägt, von großem Feingefühl für die minutiöse Beobachtung von Dingen, Menschen, sozialer Ausgrenzung und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen. Hören Sie einige Zeilen aus dem Gedichtband Logenplatz, gelesen von Hans Eichhorn.
Die Erinnerung als Balkonschattenmuster an den Fliesen, die kühlere Brise, ein Aufmerken und zur Frage stellen, ein Festhalten an den Geranien, am Fischerboot inselwärts, an den dümpelnden Segelbooten, die ab und zu das Heck aufklatschen lassen. So ein Klatschen sein. So eine Welle, dass das Leben nie ausgeht.
Hans Eichhorn, sein Leben ist ausgegangen, es plätscherte im Hintergrund der See. Es ist noch nicht ganz abzusehen und ständig erreichen uns diesbezüglich neue Nachrichten, welche Auswirkungen das Coronavirus auf das Kulturleben haben wird. Noch ist die Leipziger Buchmesse nicht abgesagt. Auch das Festival für Lichtkunst und Stadtgestaltung Luminale in Frankfurt und Offenbach soll stattfinden, wie gesagt, noch. Tatsächlich hat das Absagen von Konzerten und Tourneen große Auswirkungen auf die Existenz vieler Unternehmen der Veranstalterbranche. Der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft verzeichnet verzeichnet bereits jetzt einen erheblichen Einbruch bei den Kartenverkäufen und appelliert an die Behörden, Absagen nur nach Einzelfallprüfung und bei konkreter Gefährdungslage anzuordnen. Doch was ist eine konkrete Gefährdungslage? Die Produzenten des neuen Netflix-Thrillers Red Notice sollte in Italien produziert werden. Das ist der neue Film. Jetzt sucht man nach neuen Locations und auch ein dreiwöchiger Paramount-Dreh mit Tom Cruise in Venedig wurde vorsorglich verlegt. Es wäre nicht Italien, wenn man dort nicht auch manches mit Humor nehmen würde. In Mailand kann man inzwischen mancherorts einen Aperi-Virus trinken. Der ist preiswerter als der normale Aperitif und eine Eisdiele in Cremona bietet ein Corona-Cake an. Was können wir tun in diesen Zeiten? Ab und zu lächeln und desinfizieren.
Das war Kultur heute. Gleich nach den Nachrichten bringen Sie die Kollegen von den Informationen am Abend auf den neuesten Stand, unter anderem auch über die Verbreitung des Coronavirus. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Einen guten Abend noch.